Also, warum spreche ich über diesen alten Bruder Nofel? Eben, er hatte ein Herz für den Gazastreifen. Der ging mit dem Taxi runter. Und das Wenige, was er wusste oder erklären konnte, hat er erklärt, und die Leute sind zum Glauben gekommen. Und das ist eben, das prophetische Wort soll unsere Retterliebe eben anspornen, die eben keine Grenzen setzt mit Nationalitäten. Und eben da habe ich gesagt, und da kommen solche zu uns, wir müssen gar nicht mal in den Gazastreifen gehen, ist ziemlich gefährlich, und die kommen zu uns, wir können sie da mit dem Evangelium konfrontieren. Und woher sie auch immer kommen. Also eine Chance. Das ist die andere Seite. Man spricht über die Gefahr der Islamisierung, aber das ist eben die Chance für die Christianisierung. Im guten Sinn des Wortes, ja. Der Ausländer. Ja, jetzt haben wir noch 5 Minuten und wir gehen zu Kapitel 15. Jetzt kommt eine Prophetie über Moab. Das ist also das Gebiet, jetzt gehen wir vom Westen, direkt angrenzend an Israel, rüber in den Osten, direkt angrenzend an Israel. Moab, das Land jenseits des Toten Meeres. Und nun beschreibt der Prophet, wie ein verheerendes Gericht über Moab kommen wird. Und er beschreibt in einer Anschaulichkeit und eine Gewalt der Sprache, wie die Moabiter fliehen werden, wie sie entsetzt und wie sie im Elend sein werden. Und der Prophet Jesaja trauert selber zutiefst mit. Und diese Prophetie hat sich dann erfüllt, als im Jahr 743 vor Christus die Assyrer ihre Invasion in Moab starteten. Heute Morgen haben wir gehört, wie Chazor im Jahr 732 vor Christus erobert wurde durch die Assyrer. Aber noch zuvor hatten sie eben Moab erobert. Und das hat sich in der Zeit von Jesaja erfüllt, was hier beschrieben ist. Und es ist ganz eindrücklich, wir lesen das einfach kurz durch, wie detailliert all die verschiedenen Ortschaften beschrieben werden in Moab. Und da wird auch beschrieben, wie die Moabiter fliehen werden aus ihrem Land gegen Süden. Und geografisch wird dann so beschrieben, wie in der Höhe im Norden begonnen wird. Und dann geht die Beschreibung runter geografisch bis in die Tiefe im Süden. Und wie sie dann runtergehen ins Land Edom, um dort Zuflucht zu finden, zu suchen als Asylanten. Also Edom ist südlich von Moab, südlich des Toten Meeres. Also, Vers 1. Ausspruch über Moab. Denn über Nacht ist Ar-Moab, das ist eine Stadt, verwüstet, vernichtet. Denn über Nacht ist Kir-Moab, ein anderer Ort, verwüstet, vernichtet. Man steigt zum Götzentempel hinauf und nach Dibon auf die Höhen, um zu weinen. Auf Nebo und auf Medeba jammert Moab. Auf allen seinen Häuptern ist eine Glatze. Jeder Bart ist abgeschoren. Auf seinen Gassen gürten sie sich Sacktuch um. Auf seinen Dächern und auf seinen Märkten jammert alles. Zerfließend in Tränen und Cheshbon schreit und Elale, zwei verschiedene Ortschaften. Bis Jahaz wird ihre Stimme gehört. Darum schreien die gerüsteten Moabs laut auf. Deine Seele bebt in ihm. Und jetzt sagt der Prophet, mein Herz schreit über Moab. Er hat keine Freude, das Gericht über die Feinde zu beschreiben. Mein Herz schreit über Moab. Seine Flüchtlinge fliehen bis Zoar, in den Süden runter, bis Eglat, Schelischia. Denn die Anhöhe von Luchid steigt man mit Weinen hinauf. Denn auf dem Weg nach Horonaim erhebt man Jammergeschrei. Denn die Wasser von Nimrim sollen zu Wüsten werden. Denn verdorrt ist das Gras, verschmachtet das Kraut. Das Grün ist nicht mehr. Darum tragen sie, was sie erübrigt haben, und ihr Aufbewahrtes über den Weidenbach. Denn das Wehgeschrei hat die Runde gemacht in den Grenzen von Moab. Bis Eglaim dringt sein Jammern und bis Be'er Elim sein Jammern. Denn die Wasser Dimons sind voll von Blut. Das ist ein Wortspiel. Dimon ist hier leicht abgeändert, die Ortschaft, die schon vorher genannt wurde. Dibon. Und Dimon klingt im Hebräischen an das Wort Blut. Ja, also ein Buchstabe wird geändert, damit es klingt wie Blut. Denn die Wasserdämonen sind voll von Blut. Also die Wasser der Blutstadt sind voll von Blut. Denn ich verhänge noch mehr Unheil über die Mon, einen Löwen über die entronnenen Moabs und über den Überrest des Landes. So, jetzt machen wir Pause. Wir haben Kapitel 15 gelesen. Alles hat sich erfüllt. Damals in der Epoche von Jesaja, als die Assyrer das Gericht über Moab gebracht hatten. Und Moab ist zu einem Flüchtlingsvolk geworden. Kapitel 16 geht weiter, denn 15 und 16 handelt von Moab. Sende die Fettschafe des Landesherrschers von Sela durch die Wüste nach dem Berg der Tochter Zion. Sela ist das hebräische Wort Fels für Petra. Petra ist griechisch Fels. Und ich habe erklärt, wie Kapitel 15 zeigt, wie die Moabiter fliehen vom Norden durch ihr Land hindurch, so anschaulich beschrieben, in den Süden ins Land Edom, eben Richtung Sela, Petra. Und jetzt wird plötzlich hier der Berg der Tochter Zion erwähnt. Das ist der Tempelberg in Ostjerusalem. Der Berg, auf dem die Stadt Zion, Jerusalem, ursprünglich auf dem Südabhang gebaut war. Und es geschieht, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest sind die Töchter Moabs, an den Übergängen des Arnon. Hier wird wieder das Flüchtlingsvolk beschrieben. Schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten, am hellen Mittag verbirg die Vertriebenen. Den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden. Und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Vers 5 macht uns klar, hier wird der Fokus der Prophetie auf den Herrn Jesus gerichtet, der kommen wird in der Endzeit und schließlich auf dem Thron Davids in Jerusalem, in Zion, regieren wird. Das tausendjährige Reich ist hier angesprochen. Und das hilft uns jetzt, den Zusammenhang zu verstehen. Hier wird Moab aufgerufen, Gutes zu tun im Blick auf Israel, im Blick auf Zion. Darum wird auch in 16,1 gesagt, sende die Fettschafe des Landesherrschers von Sela durch die Wüste nach dem Berg der Tochter Zion. Also, hier wird gesagt, die Moabiter, wenn sie schon nach Edom kommen, sollen dafür sorgen, dass Edom den Tribut bezahlen wird für den kommenden Herrscher, wenn der Messias in Jerusalem regieren wird. Und dann Vers 2 wird nochmals das moabitische Volk als Flüchtlingsvolk beschrieben, verglichen mit umherflatternden Vögeln, ja, die nicht wissen, wohin, ja, einfach wild herumspringen. Und jetzt sagt Gott, dass sie seine Flüchtlinge, meine Vertriebenen, aufnehmen sollen. Worum geht es? Es geht hier um den gläubigen Überrest, der ja am Anfang der großen Drangsal aus dem Land hinaus flüchten muss, dass sie ihn aufnehmen. Schlagen wir kurz auf in Matthäus 24, in der Ölbergrede des Herrn Jesus. Da haben wir in Vers 15 das Zeichen, dass der großen Drangsalszeit, also diesen 3,5 Jahren, der größten Not für die Welt voraufgehen wird. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, Gräuel bedeutet ein Götzenbild, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. In Daniel 9, 27 ist davon die Rede und auch in Daniel 12. Der Antichrist wird an heiligem Ort, am Tempelplatz, ein Götzenbild aufstellen. Das ist übrigens das Götzenbild von Offenbarung 13, dass das Tier aus der Erde, der Antichrist, machen wird, ein Götzenbild, das sprechen kann und verlangen wird, dass jeder getötet wird, der es nicht anbetet. Das Götzenbild wird den Freund des Antichristen darstellen, nämlich den kommenden Diktator von Europa. Und der Antichrist wird dieses Gräuelbild in den dritten Tempel stellen, in den Vorhof. Und damit wird er den dritten Tempel verunreinigen und die werden dann nicht mehr opfern können. Das entspricht Daniel 9, 27, wo es heißt, von dem kommenden Diktator, dem kommenden Fürsten, er wird für 7 Jahre einen Bund schließen mit Israel, mit den vielen. Das ist in Daniel immer die Masse des jüdischen Volkes. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Nämlich, weil die beiden Verbünde miteinander den Tempel schänden werden, der in der Zukunft wieder aufgebaut wird in Jerusalem. Auf den man ja bereits hinarbeitet heute. Der wird ihn schänden durch dieses Götzenbild. Und dann können die gläubigen Juden, die nach der Entrückung zum Glauben kommen, können nicht mehr opfern. Und der Antichrist selbst wird sich in das Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Jetzt lese ich nochmals. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Das ist sehr schwierig zu fliehen, wenn man schwanger ist. Oder wenn man eben stillt. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten, das sind die Auserwählten Israels, willen, werden jene Tage verkürzt werden. Auf 1260 Tage beschränkt. Also der gläubig gewordene Überrest aus Israel, der nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommt, das sind zuerst mal die 144.000. Also Offenbarung 7. Offenbarung 14 werden sie auch wieder erwähnt. Und dort in Offenbarung 14 werden sie genannt die Erstlingsfrucht. Das heißt, die werden sich als quasi wie als Vorgeschmack, als Erstlingsfrucht vor der Haupternte, werden die zum Glauben kommen nach der Entrückung. Und die werden dann auch das Neue Testament lesen. Matthäus 24. Matthäus sagt, wer es liest, beachte es. Und die werden wissen, sobald wir dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz sehen, dann kommt die große Drangsal. Und da müssen sie fliehen auf die Berge. Das ist vor allem das Gebiet des heutigen Westjordanlandes. Das ist genau die Parallele zu dem, was der Herr Jesus in Lukas 21 sagte, das sich aber schon erfüllt hat. In Lukas 21 sagt der Herr Jesus, im Blick auf die Juden in seiner Zeit, die gläubigen Juden, dort sagt er, Vers 20, wenn ihr Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann sollen sie erkennen, dass die Verwüstung nahe bevorsteht. Und dann sollen die, die in Judäa sind, sollen auf die Berge fliehen. Und die, die in Jerusalem sind, auch auf die Berge fliehen. Und dann wird eine, nicht große Drangsal, das ist ein anderer Ausdruck, große Not über das Volk kommen. Und sie werden zerstreut werden unter alle Nationen der Welt. Das ist nicht das Gleiche wie hier. Es ist unglaublich, wie es Ausleger gibt, die sagen, das ist einfach das Gleiche. Nein, es ist etwas Ähnliches. Das Kennzeichen hier in Matthäus ist ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Das Kennzeichen in Lukas 21 ist Armeelager rund um Jerusalem. Dann ist das Gleiche. In beiden Fällen muss man fliehen auf die Berge. Nun war das so, im Jahr 68 nach Christus, da haben die Römer ihre Armeelager rund um Jerusalem aufgebaut. Und dann wussten die messiasgläubigen Juden, jetzt kommt das Ende von Jerusalem. Und da sind sie dann geflohen auf die Berge des Westjordanlandes und sind dann hinüber über den Jordan, nach heute Jordanien, nach Pella. Und dort wurden sie von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Und keiner von ihnen kam dann im Jahr 70, als die Römer endgültig den Ring geschlossen haben und Jerusalem zerstört haben, kamen sie nicht um. Aber mehr als 1 Million Juden sind in Jerusalem gestorben. Und dann kam die weltweite Zerstreuung der Juden. Das hat sich alles erfüllt in Lukas 21. Aber in Matthäus 24, das ist noch zukünftig. Und da sagt der Herr Jesus im Blick auf die Zukunft, das wird ganz ähnlich sein, wenn ihr das Götzenbild seht auf dem Tempelplatz, dann wisst ihr, dass die große Drangsal kommt. Und dann sollen sie fliehen, sofort, ohne noch Zeit zu verlieren, indem man zurückgeht und das Kleid im Kleid holt, sondern sofort fliehen auf die Berge. Und dann wohin gehen sie? Ja, da zeigt uns Jesaja 16, die werden hinüberfliehen, auch nach Jordanien, nach Moab. Und Gott ruft hier Moab auf, seine Flüchtlinge, den Überrest Israels, aufzunehmen und zu verstecken. So ganz ähnlich wie Juden versteckt wurden in der Zeit der Nazis. Ich lese nochmals Jesaja 16, Vers 3. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Eben, dass man die Juden nicht mehr sieht. Verbirg die Vertriebenen. Den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen, Gott sagt, meine Vertriebenen, bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Und es ist ganz interessant, dass dieser Ausdruck Verwüster an anderen Stellen speziell verwendet wird für Assyrien. Das Land aus dem Norden, das in der Endzeit Israel vollständig überrennen wird, sodass 2/3 ums Leben kommen werden. Ich habe hier angegeben auf dem Skript, Verwüster gleich König des Nordens, der wird ja beschrieben in Daniel 11, 40 bis 45, und in Jesaja 33, 1 zum Beispiel wird Assur eben als Verwüster bezeichnet. Wehe dir, Verwüster, und du selbst wurdest nicht verwüstet. Und dir, Räuber, und man hat dich nicht beraubt. Sobald du das Verwüsten vollendet hast, wirst du verwüstet werden. Sobald du mit dem Rauben fertig bist, wirst du beraubt werden. Und dann ruft der Überrest, Herr, sei uns gnädig, auf dich harren wir, sei ihr arm jeden Morgen, ja, unsere Rettung zur Zeit der Bedrängnis. Oder in Kapitel 28, 2, ich muss erklären, in Kapitel 28 und 29 wird diese Belagerung durch den König des Nordens, beziehungsweise Assyrien, ganz ausführlich beschrieben. Und da steht in Jesaja 28, Vers 2. Siehe, der Herr hat einen starken und mächtigen, gleich einem Hagelwetter, einem verderbenden Sturmwind, wie ein Wetter gewaltiger, überflutender Wasser, reißt er zu Boden mit Macht. Wenn man nochmals zurückgehen würde, nach Daniel 11, 45, dort wird der König des Nordens beschrieben als eine überströmende Flut, die alles überströmen wird, wie hier. Und dann weiter eben in Kapitel 28 wird dieser Verwüster beschrieben, zum Beispiel Vers 18 sagt Gott, und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. Dieser Bund mit dem Tod und mit dem Scheol, das ist dieser Bund von 7 Jahren mit Europa. Aber Europa wird hier nicht gerade schmeichelnd genannt Scheol, das Totenreich. Und der Herrscher wird genannt der Tod. Und die meinen, unser Bündnis mit dem Westen, das ist ein Schutz gegen die drohende Gefahr aus dem Norden. Aber es wird nichts nützen, denn diese überflutende Geißel, wieder dieses Überfluten, wird hindurchfahren und eben verwüsten, zertreten. Und dann Vers 22 am Schluss, denn ich habe Vernichtung vernommen und fest beschlossenes von Seiten des Herrn des Ewigen. Also so wird eben dieser Angriff aus dem Norden immer wieder bezeichnet als Verwüster oder der Verderben bringt. Und da in Jesaja 16 haben wir gesehen, wie Gott sagt, sei, O Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Und gerade dadurch, dass eben der Überrest fliehen wird nach Moab, entgeht er diesem Angriff. Und wir haben in Daniel 11 gelesen, dass von diesem Angriff verschont werden wird Edom und Moab. Und Ammon zum Teil. Aber genau das Gebiet von Moab ausdrücklich wird verschont werden. Und dort werden diese 144.000 Unterschlupf finden. Das entspricht dann eben auch dieser Prophetie in Offenbarung 12, wo Israel verglichen wird mit einer Frau, die eine Krone trägt mit 12 Sternen. Das ist nicht die Europaflagge und das ist auch nicht Maria, sondern das ist Israel. Dann heißt es von dieser Frau, dass sie den Messias gebiert. Und dann geht der Blick der Prophetie gerade in die Endzeit. Und da heißt es, dass diese Frau vom Satan verfolgt wird, aber sie kann dann in die Wüste fliehen und wird dort für 3,5 Jahre von Gott ernährt. Und das ist eben die Wüste von Moab. Dort werden sie hinübergehen und werden dort Zuflucht finden. Jetzt sehen wir den Zusammenhang. Jesaja 15 zeigt, Moab hat einmal in der Geschichte ganz dramatisch erlebt, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Und der Prophet Jesaja, der hat nicht darüber gejubelt, der hat geweint darüber. Und schauen wir in Jesaja 16, das Gericht wird dann wieder aufgenommen in Vers 6. Und es wird auch gesagt, es ist wegen Hochmut und wegen des Prahlens von Moab, dass dieses Gericht kommt. Aber der Prophet sagt in Vers 9, 16 Vers 9, darum weine ich mit dem Weinen Jasers über den Weinstock von Sibma. Und in Vers 11, darum rauschen meine Eingeweide wegen Moabs wie eine Laute und mein Inneres wegen Kir Heres. Das Rauschen, das umschreibt eben den besonderen Klang der Kinnor. Das ist ein hafenähnliches Instrument oder lautenähnliches Instrument. Und wenn man das gespielt hat, vor allem im Orchester, im Tempel, zusammen klingen ja Instrumente ganz anders als Solo. Ist ja auch bei der Violine zum Beispiel so. Eine Solo-Violine klingt ganz anders als im Orchester. Geht einen anderen Klang. Und bei der Kinnor ist das so, wenn man sie im Orchester spielt, im Tempel, das gab so einen rauschenden Klang. Und darum sagt Jesaja, darum rauschen meine Eingeweide wegen Moabs wie eine Laute und mein Inneres wegen Kir Heres. Also, er singt eine Klagemusik mit seinem ganzen Inneren. Also Jesaja hat als Prophet Israels so Mitleid und Mitgefühl für die Flucht Moabs. Und Gott ruft nun die Moabiter auf, dass sie in der Endzeit, wenn Israel einmal das heißt der Überrest, zu Flüchtlingen werden wird, dass sie sich über sie erbarmen sollen und sie verstecken sollen in Moab. Und das wird die Zeit sein, nochmals Vers 5, wann dann der Messias kommt. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Also das ist der Zusammenhang, warum diese Flucht so ausführlich beschrieben wird. Es geht dann eben um die Flucht des Überrestes und dass Moab eben auch Mitgefühl haben soll, so wie Jesaja Mitgefühl hatte mit ihnen. In Kapitel 16, Vers 13 heißt es noch, das ist das Wort, welches der Herr vorlängst über Moab geredet hat. Jetzt aber redet der Herr und spricht, in 3 Jahren, wie die Jahre eines Tagelöhners, da wird die Herrlichkeit Moabs verächtlich gemacht, werden samt all der großen Menge und der fertig gemacht werden, samt all der großen Menge und der Überrest wird sehr gering, nicht groß sein. Hier sagt Jesaja aus seiner Zeit noch 3 Jahre und dann wird sich das erfüllen. Diese Not über Moab, Jesaja 15 und 16. Und so hat sich dann das eben erfüllt, 743 vor Christus. Also diese Prophetie ist zu datieren auf 746. Ja, und dann gehen wir weiter zu Kapitel 17. Wir können ja nicht jeden Vers besprechen, aber ich denke, hier ist es wichtig, mal die große Linie verstanden zu haben, dann kann man auch selber lesen und kann das besser einordnen. Sonst werden wir nie fertig mit Jesaja. Und eigentlich hätte ich noch anderes dann auch noch vor. Zum Beispiel Hesekiel und so, ja. Jesaja 17, Ausspruch über Damaskus. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird ein Trümmerhaufen. Verlassen sind die Städte Aroer, sie werden den Herden preisgegeben. Und diese lagern und niemand schreckt sie auf. Und die Festung nimmt ein Ende in Ephraim und das Königtum in Damaskus. So wie der Überrest von Syrien. Er wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, spricht der Herr der Heerscharen. Der Titel sagt, es geht jetzt um Damaskus, die Hauptstadt der Aramäer. Merken wir, jetzt geht der Fokus von Moab im Westen hinauf in den Norden, eben nach Syrien. Damaskus. Und diese Prophetie hat sich auch schon erfüllt. Und zwar habe ich im Skript erklärt, zu Verse 1 bis 3, durch Tiglat-Pileser wurde Syrien um 733 vor Christus erobert. War heute Morgen haben wir gesehen, wie Tiglat-Pileser, wie er 732 hat der Hazor erobert in Nordisrael, aber vorher war er noch in Syrien, in Aram, in Damaskus. Und so wurde Damaskus zusammengeschlagen und die Bewohner wurden abtransportiert in die Gefangenschaft nach Assyrien. So wie dann eben auch die 10 Stämme abtransportiert wurden nach Assyrien. Ein Volk nach dem anderen haben die Assyrer deportiert. Nicht nur die 10 Stämme Israels. Aber jetzt haben wir gesehen, in Kapitel 17, 1 bis 3, hier wird über Damaskus gesprochen und gleichzeitig über Ephraim. Und die Festung nimmt ein Ende in Ephraim und das Königtum in Damaskus. Warum wird Ephraim zusammen mit Damaskus genannt? Nun, ich muss wieder zuerst erklären, Ephraim war der führende Stamm der 10 Stämme. Und darum, der Ausdruck Ephraim meint das Nordreich Israels mit den 10 Stämmen. Manchmal wird es genannt einfach Israel. Im Gegensatz zum Südreich wird genannt Juda. Obwohl es Juda und Benjamin war, ja? Wird einfach genannt Juda. Und der Norden, die 10 Stämme, wird in der Bibel immer wieder genannt Israel oder, weil es eben die meisten Stämme umfasste, oder Ephraim, weil eben Ephraim der führende Stamm war. Jerobeam, der ja die Höhe in, die Kulthöhe in Dan und Bethel aufgerichtet hatte, er war aus dem Stamm Ephraim. Und so steht Ephraim für die 10 Stämme. Nun, wir haben gesehen in Jesaja 7, wenn man sich erinnert, dass zur Zeit von Jesaja die 10 Stämme sich verbündet hatten mit den Aramäern, also mit den Syrern, gegen Ahas, den gottlosen König von Jerusalem. Und Jesaja durfte dann Mut machen und sagen, du musst keine Angst haben, die werden kein Gelingen haben, sie werden Jerusalem nicht erobern können. Das war doch Jesaja 7. Und dann wird doch auch angekündigt, und eines Tages wird aus dem Haus Davids, zu dem Ahas gehörte, wird der Messias kommen, geboren von einer Jungfrau. Also, Ephraim und Damaskus waren, kann man sagen, Todfeinde von Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und jetzt wird das Gericht hier verkündet über Damaskus und über die 10 Stämme. Und das ist eben in der Zeit von Jesaja dann auch in Erfüllung gegangen. Also, das ist erfüllte Prophetie. Schade, es gab vor kurzem eine Prophetiekonferenz in Amerika, und dann wurde berichtet, dass an dieser Konferenz so ein Szenario aufgebaut wurde. Als nächstes wird Iran versuchen, Israel eben tödlich zu bedrohen, und Israel wird plötzlich einen Schlag machen, wird Damaskus vernichten, und dann werde Gog aus dem Land Rosh, Hesekiel 38, runterkommen und werde diese Invasion machen. Und das wird dann aufgebaut auf Jesaja 17, 1 bis 3. Also bald wird, in nächster Zeit, werde Damaskus verwüstet werden. Aber das ist bereits erfüllte Prophetie. Und übrigens haben wir auch gesehen, wie Kapitel 15 und 16, dieses Gericht über Moab, wie sich das auch schon damals erfüllt hatte. Aber wir sehen dann in der Prophetie, geht der Prophet dann plötzlich in die Endzeit. Das ist immer so. Also das, was Kurzzeitprophetie war, wird immer in der Bibel verknüpft mit dem Ende. Diese Verknüpfung, die können wir überall immer wieder nachvollziehen. Es ist ganz wichtig, dass man das weiß, denn das hilft effektiv, um so viele Stellen besser zu verstehen. Und übrigens, man kann sich so fragen, ja, aber Moab, ist das nicht vielleicht doch auch noch etwas Zukünftiges, was jetzt da beschrieben wird in Jesaja 15 und 16? Da kann man sagen, es gibt andere Stellen, die über die Zukunft Moabs sprechen, die ganz klar noch für die Zukunft sind. Aber das hier ist erfüllt. Und zum Beispiel, es gibt manchmal so Argumente, die ganz überraschend kommen. Wenn man für sich durchliest, was wir nicht getan haben, 16, 6 bis 12, da wird ausführlich darüber gesprochen, wie gerade die Weinstöcke von Moab und ihre ganze Weinkultur zusammengeschlagen und vernichtet wird. Ja? Und wie dann die Freude der Winzer wird aufhören. Vers 10. Und verschwunden sind Freude und Frohlocken aus dem Fruchtgefilde, und in den Weinbergen wird nicht gejubelt, nicht gejauchzt. Der Keltertreter tritt keinen Wein in den Keltern und so weiter. Wo wären heute die Weinberge in Moab? Die kann man suchen gehen. Es gibt schon jordanischen Wein. Ganz, ganz kleine Quantitäten. Es gibt zum Beispiel einen jordanischen Christen, der hat ein Weingut ganz im Norden von Jordanien, gegen die syrische Grenze hin. Der macht ein bisschen Wein, aber was er verkaufen kann, ist praktisch nur für Touristen. Ja, denn in einem islamischen Land hat man ein bisschen Probleme mit Wein verkaufen. Und so ist eben die ganze Weinkultur im Nahen Osten, die es in der Antike gab, ist weitgehend ist die kaputt gemacht worden. Das war einmal. Aber mit der islamischen Invasion nach dem Tod von Muhammad, 600 nach 622, da sind die Weinkulturen im Nahen Osten, sind die weitgehend kaputt gemacht worden. Und jetzt hat man in diesem Jahrhundert ein bisschen wieder angefangen in Jordanien, aber das ist nur so, das ist wirtschaftlich bedeutungslos. Und gerade in eben von Nordjordanien weiß ich das, aber ich könnte da hätte ich echt Probleme, wenn ich jetzt nachweisen sollte, wo sind die Weinberge in Moab, also jenseits des Toten Meeres. Im Libanon ist es anders. Da hat man eine Weinkultur im 20. Jahrhundert aufgebaut. Die ist dann schon bedeutend, aber das ist eben durch maronitische Christen. Also im Libanon so viele Christen gibt, die machen das. Und übrigens haben sie das den Juden abgeschaut. Aber darauf komme ich gleich, auf dieses Thema noch. Jetzt gehen wir weiter, Vers 4. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird die Herrlichkeit Jakobs verkümmert sein und das Fett seines Fleisches mager werden. Und es wird sein, wie wenn ein Schnitter Getreidehalme zusammenfasst und sein Arm Ähren abmäht. Und es wird sein, wie wenn einer Ähren sammelt in der Talebene Rephaim, doch wird eine Nachlese davon übrig bleiben. Wie beim Abschlagen der Oliven, 2, 3 Beeren oben im Wipfel, 4, 5 an seinen des Fruchtbaums Zweigen, spricht der Herr, der Gott Israels. An jenem Tag wird der Mensch auf den hinschauen, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Ausdruck. An jenem Tag. Wir werden sehen, wir haben es auch schon gesehen in der Vergangenheit bei Jesaja, das ist ein typischer Ausdruck in der Prophetie für die Endzeit. Beyom. Zu jener Zeitepoche. Aber speziell die Endzeit. Ich habe auf dem Skript so als Beispiel, ich hätte viele andere Kapitel angeben können, Zacharja 12 bis 14 angegeben. Ist ganz klar, die Zeit der großen Drangsal und der Wiederkunft Jesu. Man muss mal das durchlesen und immer betonen beim Lesen. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Voll ist es davon. Und dann an jenem Tag wird der Herr ausziehen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Jetzt mit Vers 4 macht der Prophet einen Sprung in die Endzeit und sagt, in der Endzeit wird es mit Israel auch so ein schreckliches Gericht geben. Wie damals, als Ephraim und Damaskus um das Gericht Gottes gekommen war. Und es wird sein wie bei der Ernte, wenn man den Olivenbaum schüttelt und dann bleiben noch ganz vereinzelt ein paar Oliven oben. Es wird eine kleine Nachlese geben. Das ist der Überrest Israels, der gerettet wird. Aber die Masse kommt unter das Gericht Gottes. Aber in dieser Not wird es eben zu einer Umkehr kommen. Und wir haben schon gehört, Zacharja 13,8 macht deutlich, dass ein Überrest in der Drangsal umkehren wird. An jenem Tag wird der Mensch auf den schauen, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. Und dann wird in Vers 10 gesagt, denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht des Felsens deiner Stärke. Darum pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben. Am Tag deiner Pflanzungen hegst du sie ein und am Morgen bringst du deine Pflanzen zur Blüte. Ein Haufen Reisig am Tag gefährlicher Wunde und tödlichen Schmerzes. Nun sagt Gott Israel, dass sie eben ihn, den Gott der Rettung, vergessen haben. Und in dieser Unabhängigkeit von Gott sind sie dazu gekommen, liebliche Pflanzungen anzulegen mit ausländischen Reben. Das hat sich so eindrücklich erfüllt. Als die ersten russischen Juden kamen, 1882, nach Palästina, kamen sie in ein zerstörtes Land. Und man hat versucht, da alles Mögliche mit der Landwirtschaft zu machen und hat gemerkt, dass dieser Boden taugt zu nichts. Aber was waren das für Juden? Das waren viele Juden, die waren geflüchtet vor der Verfolgung der Zaren. Es gab in dieser Zeit so schreckliche Pogrome gegen die Juden. Übrigens, das Wort Pogrom ist eigentlich ein russisches Wort. Und Verfolgung ist viel zu schwach. Pogrom hängt im Russischen zusammen mit Donner. Pogrom heißt verdonnern. Also die Juden wurden richtig verdonnert, zerschmettert. Und das hat viele dazu geführt, jetzt müssen wir gehen. Wohin gehen wir? Nach Palästina. Aber viele dieser russischen Juden waren Sozialisten, Atheisten, Agnostiker. Und die haben ja viele dieser Ideen von Kommunismus mitentwickelt und so weiter, ja? Und die sind da nach Palästina gekommen und dann haben sie sich gesagt, so, jetzt machen wir kommunistische Bauernhöfe, Kibbutze, Kibbutzim, Moschawim, das sind genossenschaftlich organisierte Bauernhöfe. Viele dieser russischen Juden waren keine Gottgläubigen, waren Atheisten, Zionisten und Sozialisten. Und die haben nicht gedacht, jetzt gehen wir hin und, also die Masse, es gab schon auch solche, aber die Masse hat nicht gedacht, jetzt gehen wir hin und jetzt wird sich die Prophetie erfüllen, sondern die haben sich gesagt, wir müssen ein Problem für die Judenfrage finden. Und dann hat das nicht geklappt mit diesen Anpflanzungen oder war schwer. Und dann hat Baron de Rothschild von Bordeaux hat gesagt, ihr müsst Trauben von Frankreich anpflanzen. Dieser ausgemergelte Boden, das ist ideal, um Weinpflanzungen zu machen. Und so hat man Bordeaux-Reben nach Israel gebracht und hat versucht, eine Weinkultur aufzubauen. Es gab ja keine Weinkultur mehr. Oder kaum mehr. Seit der islamischen Eroberung, 1300 Jahre vorher. Im Alten Testament wird so oft von Weinstöcken und Weinbergen und so weiter gesprochen. Auch im Neuen Testament, ja? Und der Herr Jesus auch erklärt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und vom Fruchtbringen spricht ihr. Aber das ist alles vorbei. War alles vorbei. Jetzt haben die da so begonnen und es gab dann Rückschläge am Anfang, aber heute hat Israel eine ganz ausgezeichnete Landwirtschaft auf diesem Gebiet hingekriegt mit vielen Goldmedaillen für Wein in absoluter Spitzenqualität. Gut, ich will jetzt nicht Reklame machen für Wein trinken, aber nein, es geht mir einfach um damit man sieht, was da geschehen ist. Und wenn man mal so einen Golanwein sieht oder so, dann weiß man, das ist wirklich erfüllte Prophetie. Und die haben wirklich nicht mehr Reben. Welche Sorte hätte man aus dem Nahen Osten nehmen sollen? Das wäre ja alles so schrecklich geschmeckt, ja. Da hat man eben diese französischen Sorten gebracht und dann später hat man das ersetzt durch die kalifornischen. Aber die gehen ja auch auf Bordeaux zurück. Ich muss nicht die Geschichte erzählen, wie das alles gekommen ist. Das hängt auch mit Juden zusammen. Aber so kamen diese ausländischen Pflanzungen. Und Gott sagt diesen Agnostikern, diesen Atheisten, diesen Sozialisten, Vers 10, denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht des Felsens deiner Stärke. Darum pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben. Sie haben menschlicherweise versucht, die Judenfrage zu lösen. Natürlich war das wichtig, die Judenfrage zu lösen, aber in Abhängigkeit von Gott. Und das haben viele da eben gar nicht gemacht. Und dann sagt Gott, aber das Gericht wird kommen über euch. Ein Haufen Reisig am Tag gefährlicher Wunde und tödlichen Schmerzes. Und dann werden die Feinde beschrieben, die eben in der Endzeit als große Koalition Israel verderben werden. Vers 12. Wehe dem Getümmel vieler Völker. Wie das Brausen der Meere brausen sie und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Und es erschillt sie und sie fliehen weithin. Und sie werden gejagt wie Spreu der Berge vor dem Winde und wie Stoppeln vor dem Sturme. Zur Abendzeit, siehe, da Bestürzung. Ehe es Morgen wird, sind sie nicht mehr. Das ist das Teil derer, die uns plündern, und das Los derer, die uns berauben. Dieses Getümmel vieler Völker, das kennen wir, das ist der Assyrer. Diese Koalition von vielen Nationen, von Libanon bis wohl Pakistan. Und auch da geht es nicht, um jetzt zu sagen, da ist die Grenze, nicht wahr? Es geht einfach darum, Assyrien meint dieses große Gebiet im Bereich von Libanon, Pakistan. So auch der König des Nordens. Und hier kündigt Gott an, er wird zwar durch diese Völker das Gericht über ein Israel, das seinen Gott vergessen hat, bringen. Aber am Schluss werden diese Völker selber von Gott gerichtet werden. Der Assyrer. Ja, da sind wir wieder beim Assyrer. Denn Kapitel 17, 1 bis 3, habe ich gesagt, ist schon erfüllt. Durch wen wurde das erfüllt? Durch den Assyrer damals. Und dieses Gericht am Ende von Kapitel 17 ist der Assyrer der Endzeit, der Israel richten wird, aber dann selber von Gott gerichtet werden wird. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 18. Wehe, Land des Flügelgeschwirres, entlang der Ströme von Kusch, welches Boten entsendet auf dem Meer und in Rohrschiffchen über der Wasserfläche. Jetzt kommt Kusch in das Visier der Prophetie. Kusch ist in der Bibel, habe ich jetzt schon wiederholt erklärt, das Land südlich von Ägypten. Sudan, im weiteren Sinn Äthiopien. Übrigens, in der alten Geschichte war dieses Land eng verbunden mit dem Pharaonenreich von Ägypten. Ja? Es gab ja auch Pharaonen, die von Sudan her über ganz Ägyptenland geherrscht haben. Das hängt also ganz direkt zusammen. Und darum überrascht es uns nicht, warum dann in Kapitel 19 die Prophetie kommt über Ägypten. Ja, das hängt natürlich jetzt direkt zusammen. Nun, hier wird also das Gebiet von Sudan, Kusch, ins Visier genommen. Also Sudan, Äthiopien. Das Land des Flügelgeschwirres. Der Ausdruck für Geschwirr ist verwandt mit einem Ausdruck, der auch in der Bibel verwendet wird für eine Heuschreckenart. Äthiopien ist ja bekannt für diese schrecklichen Heuschreckenplagen. Das ist an sich ist ja diese Art von Heuschrecke, die das bewirkt, die ist eigentlich, wenn die normal ist, überhaupt kein Problem. Die lebt so ziemlich so als vereinzeltes Wesen, frisst auch normal und vermehrt sich so ziemlich normal. Und wenn dann aber, das haben wir noch nicht so lange herausgefunden, wenn die miteinander in Berührung kommen und sich an den Beinen betasten, dann wird ein Hormon, Serotin, ausgeschüttet. Und das verändert die Heuschrecke, sodass sie so anders wird, dass man noch im frühen 20. Jahrhundert hat man gemeint, es seien zwei verschiedene Arten. Es ist die gleiche Art, nur eine mit und eine ohne Hormon, ja? Und wenn sie dann eben diese immer stärkere Serotinausschüttung bekommt, dann beginnen die, dann drehen die durch. Die fressen nur noch und vermehren sich. Und dann werden das plötzlich Schwärme, die eine Milliarde Exemplare umfassen können. Und wenn die dann kommen über eine Landschaft, die fressen alles kahl. Und Äthiopien ist eben ein sehr besonders geplagtes Land. Und da steht, wehe, Land des Flügelgeschwirres. Entlang, Me'ever, vielleicht steht in Ihrer Übersetzung jenseits. Me'ever ist hier besser zu übersetzen mit entlang der Ströme von Äthiopien. Ich habe auf dem Skript erklärt, längs der Ströme von Kusch, ja, was gehört alles dazu? Da haben wir den Arbara, den blauen Nil, den weißen Nil, den Bahr el-Djebel, den Sud und den Bahr el-Arab. Und all diese Flüsse, die fließen zusammen und das gibt dann am Schluss den Nil, der nach Ägypten fließt. Ja? und diesen Wassersegen aus Schwarzafrika nach Norden bringt. Also dieses Land mit diesen vielen Flüssen, die den Nil speisen, ist hier angesprochen. Und dann wird darauf hingewiesen, wie damals eben die Boten hatten, die so schnell mit Rohrschiffchen auf dem Wasser sich vorbewegen konnten. Die hatten übrigens Rohrschiffchen, die konnten sie zwischendurch zusammenlegen. Dann konnten sie bei den Katarakten, wo man nicht weiterfahren konnte, konnten die zu Fuß weitergehen und dann wieder rein, Schiff wieder bereit, und dann konnte man eben sehr schnell sich vorbewegen. Und nun sagt Gott zu Kusch, das eben so bekannt war für schnelle Boten: Sie sollen Boten schicken zu einem bestimmten Volk. Geht hin, schnelle Boten, zu der Nation, die weithin geschleppt und gerupft ist. Zu dem Volk, wunderbar, seitdem es ist und hinfort. Der Nation von Vorschrift auf Vorschrift und von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben. Wer ist dieses Volk? Das ist eine eindrückliche Beschreibung von Israel. Ich habe das zusammengestellt auf dem Skript. Auch Vers 7 wiederholt das nochmals. Eine Nation, die weithin geschleppt und gerupft wurde. Das jüdische Volk, das 2000 Jahre unter alle Völker zerstreut wurde, nirgends zu Hause war. Der geächtete Jude ging von Ghetto zu Ghetto, gehasst, geächtet und heimatlos. Aber dann heißt es, ein Volk, wunderbar, seitdem es ist und hinfort. Man kann die ganze Geschichte anschauen, seit dem Auszug aus Ägypten oder überhaupt seit der Sklaverei in Ägypten. Ein wunderbares Volk. Wunderbar, weil Gott so wunderbar in der Geschichte dieses Volkes gehandelt hat. Dann ist es eine Nation von Vorschrift auf Vorschrift. Ein Volk gekennzeichnet durch die Tora mit ganz konkreten Anweisungen. Die Nation von Zertretung. 13 Millionen Tote können wir beklagen unter dem jüdischen Volk von 70 nach Christus bis heute. Was die Nazis gemacht haben, das war die Spitze auf einer langen Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Die Nation, deren Land beraubt wurde. Ja, die das Land auch dann 2000 Jahre verloren hatte. Und jetzt werden die Äthiopier besonders aufgerufen, auf dieses Volk zu schauen. Nun, das hängt auch damit zusammen, denn im 20. Jahrhundert war das Los der äthiopischen Juden dieses. Sie wurden schrecklich verfolgt. Man nannte sie in Äthiopien, obwohl sie auch dunkelhäutig waren, nannte man sie Falascha. Das heißt Fremdlinge. Die gehören nicht hierher. Unerwünscht. Ein Volk, gerupft, geschleppt. Und sie wurden verfolgt, und das hat dann dazu geführt, dass in unserer Zeit 30.000 Falaschas in dramatischen Aktionen gerettet wurden. 1977 gingen 4.300 Juden aus dem Sudan, die gingen vorher zu Fuß von Äthiopien nach Sudan hinüber und wurden in dramatischen Flügen aus Sudan herausgerettet. Dann 1981 bis 1985 kam die Operation Moses, in der 11.000 Juden ausgeflogen wurden. Es gab dann allerdings einen vorzeitigen Abbruch, weil die Sache publik wurde. Die Arabische Liga hat empört gesagt, das sei ein Akt der Piraterie und der rassischen Diskriminierung. Und dann hat aber die USA weiterhin mit Khartoum geheim verhandelt. Und dann kam es im Mai 1985 zur Operation Saba. Wieder 1.000 Juden wurden ausgeflogen. Und Mai 1991 in der Operation Salomon wurden 14.000 gerettet. Fast 30 Flugzeuge von der El Al hat man benutzt und die Sitze rausgenommen, um die Kapazität zu erhöhen. Und hat die ausgeflogen, und zum Teil waren also eben über 20 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Und die wurden da aus Kusch hinausgeführt. Und da werden die Kuschiten aufgerufen, sie sollen sich beschäftigen mit diesem Volk, mit dem Gott eine besondere Geschichte hat. Aber in Vers 3 geht der Fokus weiter. ihr alle Bewohner des Erdkreises und die ihr auf der Erde ansässig seid, nicht nur die Kuschiten sollen sich Gedanken machen, wer sind eigentlich diese Falaschas bei uns? Nein, die Juden findet man in der ganzen Welt, in allen 5 Kontinenten. Und da werden alle Bewohner des Erdkreises aufgerufen und alle Bewohner des Erdkreises und die ihr auf der Erde ansässig seid, wenn man eine Fahne auf den Bergen erhebt, so seht hin. Und wenn man ins Schofarhorn bläst, so höret. Und da haben wir wirklich einen wunderbaren Hinweis auf die Gründung des Staates Israel 1948, als dann die Israel-Fahne mit dem Davidstern drauf gehisst wurde und die ganze Welt sah zu. Nach 2000 Jahren, dieses Volk wurde gerupft und verschleppt und so misshandelt und zertreten und jetzt plötzlich haben sie wieder einen eigenen Staat. Dann kommt ein ganz interessanter Vers 4, denn also hat der Herr zu mir gesprochen, ich will stille sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte, wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Wie Taugewölk in der Ernteglut. Denn vor der Ernte, sobald die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, da wird er die Reben abschneiden. Mit Winzermessern und die Ranken hinwegtun, abhauen. Also Vers 4 sagt, Gott schaut ganz still zu. Das heißt also, diese Dinge laufen ab in der Vorsehung Gottes. Und viele denken, ja, was die Juden da gemacht haben, das ist einfach Aktivität, Zionismus, menschliche Rettungsaktion. Ja. Aber alles in der Vorsehung Gottes. Gott hat sich zurückgehalten. Denn die Masse in diesem Volk ist noch nicht umgekehrt zu dem Herrn. Aber Gott schaut zu. Und dann wird aber beschrieben, wie dann Vers 5 eben schließlich ein Gericht kommt über diesen Weinstock Israel. Und die Reben werden abgeschnitten. Da sind wir wieder bei diesem endzeitlichen Gericht, das noch kommen wird durch den Assyrer. Aber dann Vers 7. In jener Zeit wird der Herr der Heerscharen, wird dem Herrn der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden. Ein Volk, das weithin geschleppt und gerupft ist und von einem Volk wunderbar, seitdem es ist und hinfort, eine Nation von Vorschrift auf Vorschrift und Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben, nach der Stätte des Namens des Herrn der Heerscharen, nach dem Berg Zion. Hier wird also gezeigt, wie die Völker, und das ist auch so geschehen, mitgeholfen haben, dass die Juden zurückkehren konnten nach Zion. Und dann kommt Kapitel 19, die Prophetie über Ägypten. Also jetzt gehen wir von Sudan ein bisschen rauf und wir sind in Ägypten. Und es beginnt so, siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Ei, ich habe doch gemeint, die Wiederkunft Jesu sei auf dem Ölberg. Ah nein, es steht doch in der Bibel, die Wiederkunft Christi wird in Harmagedon sein. Aber Harmagedon ist ein ganz anderer Ort als der Ölberg. Das ist in Nordisrael. Und in Habakuk 3 heißt es, Gott kommt von Edom her. Ja, habe ich gemeint, die Wiederkunft Jesu in Südjordanien. Und jetzt hier, um die Verwirrung perfekt zu machen, hier steht die Wiederkunft Jesu in Ägypten. Ja, die Wiederkunft Jesu wird in verschiedenen Phasen geschehen. Er wird auf dem Ölberg kommen, den König des Nordens dort vernichten. Er wird in Harmagedon kommen und wird dort die Heere Europas vernichten. Er wird in Edom kommen und wird dort die Feinde Edoms vernichten, seine ursprünglichen Bundesgenossen. Und er wird nach Ägypten kommen. Auch das. Und dann, was aber weiter beschrieben wird, ein schrecklicher Bürgerkrieg, das hat sich alles schon erfüllt. Und zwar kurz nach der Zeit von Jesaja. Das ist etwas, was wir wiederholt finden in der Prophetie. Zum Beispiel Micha, Prophet Micha haben wir auch durchgenommen. Der beginnt damit, dass der Herr ausgeht von seiner Stätte, herniederkommt und das Gericht über die Welt bringt Und dann die weiteren Verse beschreiben den Untergang des 10-Stämme-Reiches in der Zeit von Jesaja und Micha. Also quasi wie eine Überschrift, zuerst der Blick in die Endzeit, das letzte Gericht Gottes, und dann wird die Kurzzeitprophetie drangenommen. Und hier genau so. Und das will uns etwas erklären, das will uns zeigen, dass all die Gerichte, die in der Geschichte geschehen sind, waren nur ein Vorgeschmack, eine Vorbereitung auf dieses letzte Gericht, das der Herr Jesus über die Welt bringen wird. Nicht wahr? Sonst ist die Frage nach Gerechtigkeit ist unbeantwortet. Da könnte jemand sagen, ja, gut, die Assyrer haben in ihrer Bosheit damals die 10 Stämme wegtransportiert. Aber wer zieht die Assyrer zur Rechenschaft? Man kann sagen, ja, kurz danach haben die Babylonier Assyrien zusammengeschlagen und bestraft. Ja, aber die Babylonier waren doch auch so schlimm. Ja, und darum haben dann 70 Jahre später haben die das Gericht erlitten durch die Perser und Meder. Ja, aber die Perser haben doch auch dann versucht, die Juden auszurotten unter Haman. Ja, natürlich. Und dann ist Alex gekommen. Alexander der Große. Und hat das ganze persische Reich überwunden. Ja, aber die Nachfolger von Alexander, die haben so schlimme Gräuel gegen die Juden begangen. Antiochus Epiphanes. Ja, natürlich. Und dann haben schlussendlich die Römer auch die letzten Reiche des Alexanderreiches in der Schlacht von Actium 40 vor Christus vernichtet. Ja, aber die Römer, die haben Christus sogar gekreuzigt. Ja, natürlich. Und das Römerreich ist dann auch untergegangen. Und so kann man durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Es ist wie ein Dominospiel, ja? Und man fragt sich, wo hört das auf? Es wird ein Ende dieser Ereignisse geben. Wenn der Herr Jesus kommen wird, dann wird er als der Gerechte das Gericht ausüben. Nicht mehr Ungerechte, die Ungerechte bestrafen, sondern der Gerechte wird kommen. Und so ist eben die Wiederkunft Jesu wirklich der Abschluss einer Geschichte, die eben ständig mit Gericht zu tun hatte. Und warum? Eben weil der Mensch den Weg der Sünde wählt. Und Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Und darum heißt der Jesaja, Jeschajahu, Hebräisch, der Herr ist Rettung. Dieses Buch Jesaja zeigt ja, dass Gott den Menschen retten will. Wir haben so viel von Gericht gehört. Aber das ist nur, wenn der Mensch nicht umkehrt. Aber Gott ruft den Menschen zur Umkehr. Und darum haben wir in Jesaja, dann in Kapitel 53, die Leiden des Messias. Das muss man sehen, wenn man diese Gerichte liest, die wir schon gelesen haben. Da muss man sich dann wieder besinnen auf Jesaja 53. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir irrten alle umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Gott würde kein Gericht über uns bringen, wenn wir den Herrn Jesus, der für uns gerichtet wurde als Stellvertreter, wenn wir ihn annehmen und so mit Gott Frieden bekommen. Ja, wir wollen an dieser Stelle schließen und dann gehen wir nächstes Mal eben mit Ägypten weiter. Ja, soweit wir kommen.